Spessartgebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und Main-Viereck. Heute mit
Dr. Erik Martin, Leiter des Museum Obertor-Apotheke.
Die Gruselkammer, der historische Arzneischatz, ist etwas, was erlebbar macht, wie sehr sich unsere Vorstellung von Heilmittel, von arzneilichen Wirkungen gewandelt hat. Da ist sehr viel Magisches, sehr viel Befremdliches, von Einhorn bis Mumie, von Haifischzähnen bis Schneckendeckeln. Also ganz, ganz verrückte Sachen, die wir hier sehen. Der Segen ist, dass wir als Praktiker selber vor Ort tätig sind und ich viel an Fachwissen an die Besucher weitergeben kann. Kam 2012 die Schließung des Betriebes schweren Herzens, aber es kam gleichzeitig auch sehr früh die Idee, das nicht untergehen zu lassen. Anschauen, selber erkunden, aktiv, ich sage immer wie Adventskalendertürchen aufmachen, sich überraschen lassen, seiner Neugier freien Lauf lassen.
Heute sitzt mir im Studio Dr. Erik Martin gegenüber. Er ist Museumsleiter des seit 2018 bestehenden Museum Obertor Apotheke in Marktheidenfeld. Vor der Umwandlung in ein Museum befand sich in den Räumen die Obertor Apotheke, wie der Name schon sagt, die älteste Apotheke der Stadt. Ihr Betrieb ist seit 1750 nachgewiesen. Seit 1939 ist die Apotheke im Besitz der Apothekerfamilie Martin, der auch unser heutiger Gesprächspartner entstammt. Er hat sie auch als Apotheker geführt und vor allem die Neueröffnung als Museum verantwortet. In diesem Museum in der Marktheidenfelder Altstadt kann man Pharmaziegeschichte hautnah erleben. Was es dort zu sehen gibt, was zu den Aufgaben eines Apothekers gehört und wie sich der Beruf möglicherweise im Laufe der Zeit auch gewandelt hat, darüber möchte ich heute mit Erik Martin sprechen. Hallo und herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Ja, meine Anmoderation hat es ja schon angedeutet. Sie selbst sind waschechte Apotheker und seit vielen Jahren oder Jahrzehnten in diesem Beruf tätig. War das für Sie sozusagen familiär bedingt ein vorgezeichneter Weg oder gab es da sozusagen auch mal andere Ideen für Ihren Lebensweg?
Ja, die vorgezeichneten Wege sind etwas unklarer geworden in der jüngsten Vergangenheit. In der Generation meiner Eltern und Großeltern wurde man nicht groß gefragt, ob man einen Betrieb fortführen wollte. Das war eigentlich naheliegend und auch eine wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung. Ich bin der jüngste von vier Brüdern und war der letzte, der noch die Option hatte. Und für mich war es ebenfalls naheliegend. Ich habe das gern ergriffen, den Beruf. Meine Kinder habe ich nicht mehr gefragt und sie haben sich anders entschieden. Also mit mir endet jetzt eine über vier Generationen gehende Apothekertradition im Ort.
Das heißt also, Sie sind als Kind in einer Apotheke schon groß geworden? Oder kann man das so sagen?
Ja, die Obertor-Apotheke ist tatsächlich auch meine Kinderstube. Früher hat man kaum Kindergartenplätze oder nicht den ganzen Tag Kindergartenversorgung in Anspruch nehmen können. Und wir sind buchstäblich zwischen den Kindern meiner Eltern groß geworden. Das gründet auch die besondere Beziehung, die ich zu dem Betrieb habe und das Anliegen, das auch in Form des Museums zu erhalten.
Das heißt, irgendwann haben Sie dann, nachdem ja die drei älteren Brüder abgewunken haben, gesagt, ja, das könnte ein Weg für mich sein. Und dann, was macht man dann? Dann macht man erstmal ein Studium als Pharmaziestudium, oder?
Ja, also ich habe mich gerne für den Beruf entschieden. Allerdings war der Weg, der sich dann ergibt, nicht so klar vorgezeichnet. Mein Vater ist leider sehr früh gestorben und dann waren andere Optionen, wie zum Beispiel eine Hochschullaufbahn, nicht mehr möglich. Also und ich habe dann nach der Promotion 1991 als Apotheker in Marktheidenfeld angefangen und bin seit 1995 Leiter der Apotheke, in der ich heute noch tätig bin.
Und würden Sie sagen, jetzt, Sie haben das sozusagen beruflich ja jetzt seit den 90er Jahren mitbekommen, aber auch als Kind schon viel früher, beziehungsweise auch von den Eltern sich vielleicht was abgeschaut. Hat sich da viel verändert in den Jahrzehnten, in denen Sie das begleiten, diese Thematik?
Ja, die Änderungen sind in der Zeit, in der ich jetzt das aktiv miterlebt habe, nicht so dramatisch, aber natürlich verändert sich jeder Beruf, was seine Aufgabenstellung, was die Zielsetzung betrifft. Früher war die Apotheke ein handwerklich bestimmter Herstellbetrieb. Also zu Zeiten meiner Großeltern, Urgroßeltern wurden 60-80% der Arzneimittel selber produziert. Das hat sich natürlich durch die Verlagerung auf eine industrielle Fertigung sehr stark gewandelt. Heute sind Apotheker unbestritten die Arzneimittelfachleute. Wir sind Gesundheitsdienstleister rund um das Arzneimittel, rund um die Arzneimitteltherapie. Und an Zeiten einer alternden Gesellschaft, denke ich, ist es unverzichtbar, dass immer komplexere Therapien, immer aufwendiger Darreichungsformen erläutert und die Behandlung damit begleitet wird. Das ist ein wesentlicher Beitrag zum Therapieerfolg.
Also es geht dann konkret um die Beratung derjenigen, die bestimmte Stoffe einnehmen.
Ja, nicht nur Beratung, das ist ja immer eine Momentaufnahme, sondern auch Betreuung in dem Sinne, dass wir die Behandlung von Patienten über längere Zeit begleiten. Aber das ist ein ganz wesentlicher Teil. Natürlich wird unverändert hergestellt in der Apotheke, aber der Fokus liegt eindeutig auf personenbezogene Beratung. Und damit ist es natürlich auch ein eminent sozialer Beruf. Also das ist eine ganz wichtige Aufgabe, mit den Leuten zu sprechen. Das kann man auch durch Online-Dienste beziehungsweise auch durch digitale Angebote nur schwer ersetzen.
Sie sagten, natürlich wird auch weiterhin selbst produziert. Vorhin haben Sie von einem gewissen Prozentsatz gesprochen, wie das früher war. Wie ist das heute? Weil wie würden Sie das in etwa?
Das ist von dem Umfang her marginal. Wir stellen unverändert Rezepturarzneimittel im Industriemaßstab, was Hygiene, was Präzision, was Dokumentation anbetrifft, her. Aber das ist etwas, was extrem personalintensiv ist und eigentlich keine tragende Rolle mehr. Das ist unverzichtbar. Sowas kann man nicht von anderen Quellen beziehen oder aus der Industrie beziehen, aber es spielt keine große Rolle mehr in der Tätigkeit.
Und was konkret, um was handelt es sich dann das bei den Dingen, die Sie selbst machen?
Salbenlösungen beziehungsweise in der Kinderheilkunde Dosierungen, die kindgerecht sind, also dass man ausgehend von Fertigarzneimitteln dann zum Beispiel Kapseln herstellt, um eine kindgerechte Therapie in der entsprechenden Dosierung sicherzustellen.
Und Sie sind heute auch noch tätig als Apotheker?
Ja.
In Marktheidenfeld, aber nicht in dem besagten Museum.
Nein, die Obertau-Apotheke war zuletzt Filiale meines Hauptbetriebes und ich bin unverändert in der öffentlichen Apotheke in Marktheidenfeld tätig, in der Hubertus-Apotheke, habe aber nebenbei ein zweites Standbein. Ich habe über 25 Jahre in der Hochschule unterrichtet und bin sehr aktiv im Bereich Fort- und Weiterbildung. Aber bezogen auf mein Alter, am Ende meiner Berufslaufbahn wird das jetzt allmählich zurückgefahren. Und das Museum ist eine Zukunftsperspektive, die mich dann auch über den Ruhestand hinaus weiter oder in den Ruhestand begleiten wird.
Also Sie geben das Wissen über die Pharmazie an der Hochschule. Ist das dann in Würzburg oder wo ist das dann?
Das war im Wesentlichen in Würzburg, aber auch an den Universitäten Jena und Erlangen ist mittlerweile eingestellt. Ja, ich denke, es ist ein ganz wichtiger Beitrag, dass man auch das Praxiswissen in die Hochschule trägt. In anderen Ländern wie England oder Holland ist das gang und gäbe, dass Teacher Practitioner auch an der Hochschule tätig sind. Ich denke, es ist etwas, was wir den reinen Hochschuldozenten voraus haben, ist eben der praktische Umgang und auch die Erfahrung im Umgang mit den Patienten.
Was würden Sie denn sagen, nachdem Sie sich dafür entschieden haben, eben diese Familientradition fortzusetzen? Ich hoffe mal, dass es für Sie auch heute noch die richtige Entscheidung war. Was fasziniert Sie denn an dieser Tätigkeit des Apothekers oder an der Pharmazie überhaupt?
Ja, Pharmazie ist zunächst einmal ein Beruf, der an der Schnittstelle mehrerer Naturwissenschaften angesiedelt ist. Ich habe schon angedeutet, früher war es ein handwerklich bestimmter Lehrberuf. Wir haben seit 200 Jahren die Akademisierung des Berufes und wir haben eine sehr, sehr fundierte Ausbildung in gleich mehreren Naturwissenschaften, natürlich die Chemie, natürlich die Biologie, auch die Physik, und wir haben einen großen Teilbereich natürlich auch medizinischer Disziplin. Also das ist ein eminent vielseitiger Beruf. Man braucht für die Berufspraxis natürlich auch Freude am Arbeiten mit Menschen. Das ist etwas kommunikative Aspekte beziehungsweise Umgang mit Patienten, etwas, was in der Ausbildung eher zu kurz kommt, aber was natürlich für meine Begriffe ganz wesentlich die Faszination des Berufes ausmacht. Also im Gespräch Lösungen suchen und auch den Patienten unmittelbar helfen zu können.
Und jetzt haben wir einerseits Ihre sozusagen hauptberufliche Tätigkeit als Apotheker, als somit auch Unternehmer, und andererseits kam ja dann irgendwann mal die Idee auf, weswegen wir Sie ja auch heute eingeladen haben, mit diesem Museum in der ehemaligen Obertor-Apotheke.
Ja.
Wann haben Sie das erste Mal darüber nachgedacht oder wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, da was draus zu machen?
Ja, wir erleben im Moment für die Pharmazie, für Apotheken in Deutschland eine schwierige Zeit. Es schließen in sehr, sehr großem Umfang Apotheken. Wir haben einige tausend Betriebe verloren, allein in den letzten 10 Jahren.
Woran würden Sie, wenn ich mal einhaken darf, woran liegt das? Am Onlinehandel oder an?
Ganz schlicht und einfach an einer Unterfinanzierung, dass die heilberufliche Tätigkeit kaum noch in der Lage ist, den Apothekenbetrieb sicherzustellen. Und wenn man nicht ganz stramm kaufmännisch handelt, und das ist etwas, was mir als Heilberufler widerstrebt, dass ich eben immer zu jeder Zeit möglichst viel verkaufe, sondern ein Gespräch mit dem Patienten ist und muss immer ergebnisoffen sein, und das Abraten, das nicht abgeben, nicht verkaufen, gehört für mich genauso selbstverständlich dazu. Das setzt aber umgekehrt auch voraus, dass ich mit diesem heilberuflich orientierten Ansatz meinen Betrieb am Laufen halten kann. Und da sind einfach die Grundlagen nicht mehr angemessen. Wir haben als wesentliche Finanzierungsgrundlage ein Modell, was seit 25 Jahren nicht dynamisiert wurde. Mhm. Und dementsprechend haben wir ein immer größeres Missverhältnis zwischen den laufenden Betriebskosten, Personal, Energie und dem, was die Tätigkeit abwirft. Das ist schwierig.
Ja. Aber die Nachfrage dürfte ja zumindest nicht gefallen sein nach Dienstleistungen und auch nach Produkten in der Pharmazie. Wo gehen die Leute dann alle hin?
Die gehen nach wie vor in die Apotheke. Ich habe, es ist ein steter Erosionsprozess eines Abwanderns in auch Online-Dienste. Das ist schwer zu quantifizieren. Aber wenn man zu uns in die Apotheke kommt, ist immer der Eindruck, dass alle beschäftigt sind, dass viel zu tun ist und dass auch der Betrieb läuft. Aber Fakt ist, dass trotz für die Krankenkassen, für die Kostenträger explodierenden Kosten, die materielle Grundlage der Apotheke einfach schwierig ist. Da muss etwas tun, sonst sehen wir insbesondere oder sehe ich insbesondere im ländlichen Bereich die Versorgung immer stärker gefährdet. Und ich habe schon gesagt, es ist ein Beruf, der den persönlichen direkten Kontakt mit den Kunden, mit den Patienten erfordert. Und insofern braucht es da auch eine Perspektive. Wir tun uns schwer, Personal zu rekrutieren. Wir bilden regelmäßig aus, aber wir tun uns schwer, auch junge Leute zu motivieren, diesen Beruf zu ergreifen, weil einfach die wirtschaftliche Perspektive und die wirtschaftliche Unsicherheit ein absoluter Hemmschuh ist.
Ja. Gut, und vor diesem Hintergrund dieser allgemeinen Entwicklung kam irgendwann dann auch die Idee auf mit der Museum Obertor Apotheke. Wie kam es dazu und wann hat das erste Mal bei Ihnen sozusagen gefruchtet?
Ja, die Obertor Apotheke war zuletzt nicht mehr wirtschaftlich tragfähig. Das sind die üblichen Gründe. Keine Parkplätze vorm Haus, keine Arztpraxis in der unmittelbaren Nähe. Die Geschäfte verlagern sich immer mehr in die Peripherie der Orte, und da war natürlich ein kleiner Betrieb in der Altstadt schwer zu halten. Deswegen kam 2012 die Schließung des Betriebes schweren Herzens. Wie gesagt, ich habe einen sehr engen Bezug zu gerade meinem Elternhaus und auch dem elterlichen Betrieb. Aber es kam gleichzeitig auch sehr früh die Idee, das nicht untergehen zu lassen, sondern das als Museum wieder zu eröffnen. Wir hätten die sehr schöne geschlossene Einrichtung ohne Weiteres nicht erhalten können. Man hätte alles rausreißen müssen und hätte selbst dann keine wirkliche Gewähr dafür gehabt, eine andere Nutzung der Räume zu haben. Für den Ort ist es mit 250 Jahre Apothekengeschichte ein wesentlicher Teil der kommunalen Identität, der Gesundheits- und Apothekenversorgung, und insofern gibt es gute Gründe, das jetzt anzustreben. Das war ein weiter Weg. Ich bin kein Museumsmann, ich bin, wie ich jetzt angedeutet habe, praktisch tätiger Apotheker, aber der Anspruch an eine möglichst hohe Professionalität auch bei einem solchen Museum war von Anfang an da. Und deswegen ging es als erstes los mit dem Inventarisieren aller Bestände, der Sammlungsgegenstände. Und da sind sehr, sehr viel dazugekommen. Der Bestand ist allein seit Gründung des Museums von 800 auf fast 1800 Objekte angestiegen. Wir bekommen sehr viel Zuwendung, auch von Kollegen. Aber das Ganze galt es zunächst einmal wissenschaftlich zu erfassen. Es gibt zu jedem auch noch so geringfügigen Artikel bis zur kompletten Einrichtung, eine Dokumentation mit Fotografien, mit Provenienzangaben. Also das waren wichtige Vorarbeiten, die sich über mehrere Jahre in meiner Freizeit erstreckt haben. Und dann haben wir einen externen Kurator auch noch zugezogen, um die Ausstellung selber zu gestalten. Ein wesentliches Element bei der Entstehung des Museums war, dass wir uns überlegt haben, wir wollen etwas anbieten, was in einer normalen Apotheke nicht möglich ist. Man kann in alle Räume gehen, man kann alle Schränke, alle Schubladen aufmachen. Das ist also sehr interaktiv. Man kann seine Neugier freien Lauf lassen. Und tatsächlich ist mittlerweile jetzt im 6. Jahr des Bestehens die komplette Apotheke im Museum aufgegangen. Alle Räume sind genutzt, alle Räume sind museal zugänglich. Und das ist, denke ich, ein Alleinstellungsmerkmal.
Mhm. Das heißt also, Sie haben sich schon auch fachliche Hilfe geholt,
ja,
bei der Konzeption dieses Museums.
Ja.
Und die Ausstellungsstücke sind nicht alle aus sozusagen dem persönlichen Familienbestand, sondern die kamen auch von außen dazu.
Ja, also am Standort Oberthor Apotheke ist vieles verloren gegangen. Mein Vater war im ersten Beruf Jurist und hat, wie man es in den 50er Jahren gemacht hat, aufgeräumt. Also viele alte Dinge sind leider unwiederbringlich verloren gegangen. Aber wir haben durch den Betrieb meiner Großeltern und meines Urgroßvaters, die stammen aus dem sauerländischen Rüthen, haben wir einen riesen Fundus an Material gehabt, also wirklich ein komplettes Apothekeninventar, was wir uns rekrutieren konnten. Und es ist angedeutet worden, viele Betriebe schließen. Wir haben sehr viele, auch zum Teil bedeutende Zuwendung von Kollegen bekommen, die Überreste ihrer Apotheke dann in gute Hände geben wollten. Auch davon profitieren wir natürlich nachhaltig. Es ist ein trauriger Aspekt, dass man eben auch von dieser wirtschaftlich angespannten Lage und den vielen Schließungen im Sinne eines Erhalts von wichtigen Kulturgütern profitieren kann.
Jetzt haben Sie gesagt, werfen wir doch mal wirklich mal einen Blick in die Apotheke. Es gibt dort mehr, oder in das Museum, es gibt mehrere Räume. Man darf alles berühren und nachschauen und aufmachen. Ist es jetzt so konzipiert, dass ich sozusagen in eine Art Zeitreise in ein bestimmtes Jahr zurückreise der Apotheke, oder gibt es verschiedene Epochen oder Gegenstände aus mehreren Bereichen der Apothekengeschichte?
Nee, es ist keine rein chronologische Präsentation. Wir haben den Anspruch und haben den auch jetzt, denke ich, überzeugend umgesetzt, alle Aspekte der Pharmazie zu präsentieren. Das heißt, die Berufspraxis, die Berufsausbildung, die Apotheken- und Baugeschichte, den historischen Arzneischatz, wir sagen Materia Medica dazu, aus dem 18. Jahrhundert die Heilmittelgeschichte von der Antike bis heute, moderne Fertigarzneimittel, den Bereich Labor und Herstellung und ganz neu jetzt auch die Kinderapotheke. Wir haben uns für folgende Vorgehensweise entschlossen, dass wir jedem der sechs Räume ein Thema zuordnen. In dem der Offizin, das ist der größte, normalerweise für Patienten und Kunden allein zugängliche Raum, haben wir die Themen Bau- und Apothekengeschichte und Standgefäße, weil sie das, was man beim Betreten des Raumes jetzt als dominanten Ausrüstungsgegenstand sieht, also die Behälter für die Aufbewahrung der Rohstoffe für die Herstellung. Und in der Offizin ist auch die Rezeptur, also der Ort der Individualherstellung, wie es traditionsgemäß ist, untergebracht. Im Büro geht es um Ausbildung zum Apothekenberuf mit allen Entwicklungsschritten, also Lehre, Gehilfenzeit, Wanderschaft, aber dann eben auch die frühe Akademisierung. Was gehört zur Ausbildung? Also das Anlegen von Warenmustern, wir sagen Drogensammlung, etwas verfänglicher Begriff, weil das eben nicht nur beschränkt ist auf Rauschgifte, sondern einfach getrocknete Pflanzen. Wir können auch sagen Tees. Es gehören dazu die Lehrbücher, die wir zeigen, Unterlagen aus Studium und Ausbildung. Filme aus der Hochschulausbildung sind hier zu sehen. In der Materialkammer, der Name deutet schon an, ein Lagerraum früher gewesen, haben wir weitere Apothekeneinrichtungen von anderen Orten, also eine Offizin aus der Nachbarschaft aufgestellt, eine weitere Apothekeneinrichtung also. Und hier geht es im Wesentlichen auch um die Geräte für die Herstellung und die Materia Medica. Das Nachtdienstzimmer beherbergt die Arzneimittel- und Heilmittelgeschichte und das Aufkommen der industriellen Fertigung mit den Highlights der Fertigarzneimittel, also von Aspirin über traurige Kapitel wie Contergan oder Heroin, Antibiotika, Impfstoffe, alles ist hier zu sehen, Schlafmittel und zu jedem kann man spannende Geschichten erzählen. Es gibt das historische Labor, in dem die Laborgeräte und auch Messinstrumente zu sehen sind. Das Labor ist der Ort der Vorratsherstellung, nicht der Individualherstellung, und auch der Ort der Prüfung von Rohstoffen. Und im modernen Labor haben wir jetzt seit Frühjahr diesen Jahres eine Kinderapotheke untergebracht, um damit im Bereich Museumsdidaktik auch wirklich ein Angebot machen zu können. Hier wird gewogen hergestellt und auch ausgemalt.
Das heißt, die Kinderapotheke ist keine historische Apotheke, die mal benutzt wurde, sondern sie ist extra gebaut worden oder dort eingerichtet worden, damit Kinder dort was tun können.
Genau, ja, es ist eine Zuwendung des Deutschen Apothekenmuseums in Heidelberg, die bedeutendste Einrichtung im pharmaziehistorischen Bereich in Deutschland. Wir haben, interessant zu wissen, deutschlandweit etwa 30 private Apothekenmuseen, davon ist das Deutsche Apothekenmuseum das größte im Heidelberger Schloss untergebracht, und die haben sich neu eingerichtet und haben die für ihre Museumsdidaktik angefertigte Kinderapotheke abgegeben. Wir haben das als Geschenk bekommen im Gegenzug für eine bedeutende Zuwendung an das Apothekenmuseum aus unserem Bestand. Und das musste zugerichtet werden für unsere Zwecke. Der Raum musste umgebaut werden und jetzt seit Frühjahr diesen Jahres ist die Kinderapotheke da. Und das ist im Wesentlichen jetzt einfach nur ein Ort, an dem die Kinder machen können.
Und was können Sie da konkret machen?
So, ja, wir haben regelmäßige Angebote, wie funktioniert eine Waage, Herstellvorgänge wie Pulverkapseln, Zäpfchen werden dort in Zukunft gemacht werden. Wir wollen Herbarien anlegen, das heißt, die Kinder werden in mehreren Terminen dann Pflanzen sammeln, bestimmen, pressen und dann, wenn die getrocknet sind, dann auch selber ein Herbarblatt anlegen können, um die Anregung zu haben, das dann auch selber weiterzuführen. Und es gibt natürlich auch Platz zum Ausmalen. Es ist ein Ausmalbuch für Kinder, für die Kleineren angefertigt worden. Und wir sind jetzt im Moment dabei, den Kontakt zu Kindergärten und auch zu den Grundschulen vor Ort aufzubauen, um halt auch wirklich hier systematisch Angebote machen zu können.
Ich will nochmal zurückkommen. Sie haben ja sehr ausführlich beschrieben, die verschiedenen Räume und verschiedenen Schwerpunkte. Das klingt alles sehr umfangreich. Wie kann man das erfassen, beziehungsweise wie wird das vermittelt? Oder konkret gefragt, geht das nur mit einer Führung durch Sie oder gibt es auch die Möglichkeit, sozusagen sich das alleine zu erschließen?
Es ist möglich, natürlich alleine. Es ist alles überschaubar aufbereitet. Es gibt knappe Texte zu einzelnen Ausstellungsteilen, wie zum Beispiel dem historischen Arzneischatz der Materia Medica, gibt es einen ausführlichen Katalog, um eben überbordende Texte aus den Vitrinen herauszunehmen. Nebenbei bemerkt, also wir haben fast keine Vitrinen neu angeschafft, sondern wir haben im Wesentlichen die bestehende Einrichtung museal umgenutzt. Da sind Glastüren davor gemacht von Holz, Fachböden durch Glasböden ersetzt und eine Beleuchtung eingebaut worden, also dass man mit einem minimalen Eingriff, kostspielig ist es trotzdem, aber die Räume nutzen kann. Also das ist eine Möglichkeit. Anschauen, selber erkunden, aktiv, ich sage immer wie Adventskalendertürchen aufmachen, sich überraschen lassen, seiner Neugier freien Lauf lassen. Dann gibt es einen zweisprachigen Audioguide, wo man gestützt durch ein Mobiltelefon in 20 Stationen sich zu der Ausstellung Texte anhören kann, in Deutsch oder Englisch. Das haben wir erfreulicherweise mit Unterstützung aus Mitteln des Fonds Neustart Kultur implementieren können. Ich denke, sehr überzeugend, sehr professionell gemacht. Und ein Herzstück sind natürlich auch Führungen, die jederzeit möglich sind. Viele Dinge sind einfach interessanter, wenn man die Hintergrundinformationen im direkten Gespräch gezeigt bekommt, erläutert bekommt. Und insofern ist das eigentlich das für die Besucher spannendste Angebot, dass wir Führung in dem Museum machen.
Zumal wir ja in Ihrem Fall die erfreuliche Besonderheit haben, dass es nicht ein Museumsmann ist und ein Praktiker, sondern beides zusammen. Ja, also ja. Sie wissen vom Fach und Sie können das Museum natürlich auch erklären. Das finde ich dann schon beeindruckend. Sonst ist es ja oft so, wenn man in ein Kunstmuseum geht, dann kann man den Künstler nicht selbst fragen, sondern immer nur jemanden, der über den geforscht hat.
Ja, also der fachliche Hintergrund ist abrufbar. Aber private Museen und speziell das Museum Obertaubotheke, das ist natürlich Fluch und Segen gleichzeitig. Der Segen ist, dass wir als Praktiker selber vor Ort tätig sind und ich viel an Fachwissen, an Hintergrundinformationen an die Besucher weitergeben kann. Aber natürlich fehlen uns materiell und personell die Ressourcen eines großen Museums. Es ist buchstäblich, abgesehen von zwei sehr engagierten Aufsichtskräften, ein Mannbetrieb. Ich bin Mann für alles und das beschränkt natürlich die Möglichkeiten. Ich habe für Jahre Ideen, was wir noch gerne umsetzen wollen, aber ich muss mich natürlich nach den Möglichkeiten strecken. Wir haben kein reguläres Budget und ich muss natürlich auch immer im Auge behalten, jetzt auch gerade bei den didaktischen Angeboten in der Kinderapotheke, ob ich das neben meiner Berufstätigkeit dann zeitlich stemmen kann. Aber wir halten daran fest, dass neben den regelmäßigen Öffnungszeiten Führung jederzeit vereinbart werden können, wenn ich es möglich machen kann.
Ja, das wäre jetzt auch gegen Ende meine Frage gewesen. Was sind denn die Öffnungszeiten? Wo kann ich mich vielleicht auch noch im Netz informieren, wenn man entweder als Gast sowieso schon im Spessart ist und sich diesen Aspekt nochmal genau anschauen will oder natürlich auch deswegen extra kommen will für Leute, die das persönlich interessiert?
Wir haben dankenswerterweise von Anfang an offene Türen eingerannt in der Stadt Markt Heidenfeld. Wir erfahren eine sehr großzügige Förderung von Seiten der Stadt. Ganz konkret übernimmt die Stadt die Kosten für die Aufsichtspersonen. Und damit sind wir in der Lage, einmal pro Woche 4 Stunden das Museum konkret jeden Samstagnachmittag zu öffnen. Das ist die reguläre Öffnungszeit. Führungen sind im Rahmen meiner Möglichkeiten nach Terminvereinbarung jederzeit möglich. Das muss nicht an dem Samstag sein, das geht an jedem anderen Wochentag oder auch am Wochenende und auch zu anderen Zeiten. Für Gruppen oder auch für Einzelpersonen bieten wir gern solche Führungen an. Aber wie gesagt, das ist durchaus bemerkenswert und soll wirklich auch lobend und mit Dank erwähnt werden, dass wir ohne diese Unterstützung der Stadt das so ohne weiteres nicht machen könnten.
Sehr schön. Ja, zum Abschluss vielleicht versuchen Sie doch mal mit 1, 2 Sätzen oder mit dem Beschreiben eines gewissen Höhepunktes oder was ganz besonders Sehenswertes aus Ihrem Museum nochmal Lust zu machen auf einen Besuch bei Ihnen.
Ja, also ich würde erst einmal antworten darauf, positive Erfahrungen haben wir mit den Besuchern. Es ist ein sehr spezielles, ich will nicht sagen abseitiges Thema und wir haben häufig Menschen vor dem Museum stehen, die sehen, heute ist geöffnet, Eintritt frei und die dann trotzdem weitergehen. Es ist schwierig, die Leute zum Reinkommen zu motivieren, aber wir haben ausnahmslos niemand, der enttäuscht das Gebäude verlässt, mal von der kleinen Minderheit an Besuchern abgesehen, die dort ein Rezept einlösen wollen nach wie vor. Das gibt es unverändert, aber wir haben sehr, sehr positive Rückmeldungen, die Leute sind positiv überrascht, was es zu geben. Viele sind begeistert und sind wirklich hoch beeindruckt, was wir anbieten können. Ja, wir haben ich habe kein Lieblingsausstellungsstück. Natürlich die Gruselkammer, der historische Arzneischatz ist etwas, was erlebbar macht, wie sehr sich unsere Vorstellung von Heilmittel, von arzneilichen Wirkung gewandelt. Da ist sehr viel Magisches, sehr viel Befremdliches von Einhorn bis Mumie, von Haifischzähnen bis Schneckendeckeln. Also ganz, ganz verrückte Sachen, die wir hier sehen. Wie sich einfach auch das Verständnis zur Heilkunde gewandelt hat. Mein Interesse gilt aber allen Gegenständen gleichermaßen. Also auch vom einfachsten Arbeitshilfsmittel aus der täglichen Berufspraxis bis zu kunsthistorisch wertvollen Objekten im Bereich der Standgefäße oder die vielen Inkunabeln aus der Wissenschafts- und Medizingeschichte, die vielen Bücher, die wir hier im Erstausgabe und in frühen Ausgaben präsentieren können. Also ein breites, sehr breit angelegtes Spektrum.
Ja, vielen Dank. Ich denke oder ich hoffe, dass wir vielen Hörern jetzt Lust machen konnten, dort mal vorbeizukommen. Natürlich ohne Rezept, aber mit großem Interesse. Denn ich glaube, wir haben hier, und da kann ich für die ganze Region sprechen, ein Kleinod, was es sicherlich wert ist, entdeckt zu werden. Und mal einen ganz anderen Aspekt auf die reiche Kulturgeschichte unserer Heimat werfen kann und wird. Herr Dr. Martin, vielen Dank für den Besuch heute hier. Und ja, ich wünsche weiterhin alles Gute und viel Erfolg mit diesem wirklich beeindruckenden Museumsangebot.
Ja, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, das kleine Museum hier vorstellen zu dürfen.
Danke.